The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie unserem Mobility-Podcast weiter folgen. Für diese Folge habe ich wieder ein Interview aufbereitet, das ich bereits auf der IAA in Frankfurt aufgezeichnet habe. Ich traf dort Carsten Hülsemann vom Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU. Herr Hülsemann ist nicht nur ein ausgezeichneter Gesprächspartner, er ist vorrangig auch der Leiter der Geschäftsstelle Fraunhofer Allianz Automobilproduktion. Ich habe ihn mir als Experten gesucht, der mir unter anderem die Frage beantworten sollte, welchen Einfluss denn die Themen Digitalisierung, Automatisierung und Connectivity auf die unmittelbare Produktion der Fahrzeuge haben. Seine Antworten sind ausführlich und beleuchten eben die entscheidenden Punkte, bevor das fertige Auto, ob nun autonom oder noch durch Fahrer gesteuert, auf die Straße kommt. Legen wir also direkt mit der Frage los, was ändert sich denn in der Automobilproduktion aktuell, wenn die Digitalisierung, Automatisierung und Konnektivität der Fahrzeuge weiterhin voranschreitet?
Nun, die Frage, vielleicht muss ich das nochmal damit beginnen, dass ich skizziere, was wir in der Allianz Automobilproduktion uns vorgenommen haben und welche Umfänge wir damit abdecken. Vorweg, Fraunhofer ist über das gesamte Spektrum, denke ich, der Branche vertreten, vom Entstehungsprozess, von der Konzipierung des Produktes über die dazugehörigen Fertigungstechnologien, über Materialien, über Komponenten bis hin zur Montage, Automation, im Grunde genommen in der gesamten Wertschöpfungskette inklusive der Logistik, aber auch eben, und dafür stände eher die Allianz Verkehr dann, über den Betrieb eines Automobils oder von Automobilen als Verkehrsmittel, als eines von mehreren Verkehrsmitteln und damit Mobilitätsträger. Wir haben in der Allianz Automobilproduktion, das muss ich vielleicht vorausschicken, im Frühjahr dieses Jahres eine Positionsbestimmung mittels eines Positionspapiers vorgenommen, das die Überschrift trägt, die Mobilität der Zukunft muss produziert werden. Und der Anstoß war eigentlich, dass wenn man die gegenwärtige Debatte verfolgt, das so ist, wie Sie sagten, Sie haben den Next New Hype beschrieben. Wenn man sich umschaut, was also die Debatte prägenden Themen in der Industrie waren und dort auch, wo vermeintlich dann auch die meisten Investitionen oder Forschungsausgaben erfolgen, dann ist das eine Frage, welches Akronyms man sich bedient. Ob das wie bei BMW dann ACES heißt oder bei Mercedes CASE oder bei Roland Berger MADE oder in all diesen Formulierungen. Es geht im Regelfall um die Kerntreiber, was wichtig wird, wird autonomes Fahren, wird Elektrifizierung des Antriebsstrangs, wird Konnektivität im Fahrzeug, werden neue Geschäftsmodelle, die im Regelfall mit Shared, mit S bezeichnet werden. Bei anderen kommen dazu M wie Mobility, D für Digital. Das spannt einen Kanon auf. Wenn man das alles liest, könnte man denken, so weit, so gut. Das ist der neue Hype. Darauf schwenkt die Automobilindustrie, die Hersteller mehr noch als die Zulieferer vielleicht im Moment, um auf diese Linie. Das ist die neue Richtung, in die ja auch die IAA als Mobilitätsmesse sich zu transformieren scheint oder zu versucht mit dieser Messe, deutlicher, glaube ich, als jemals in den Vorjahren. Wir hingegen von der Allianz sind, wenn man so will, doch mit einer Erinnerung sozusagen, mit dem, will nicht sagen erhobenen Zeigefinger, aber doch noch mit dem Hinweis darauf, egal wie diese Mobilität der Zukunft aussieht, ob sie autonom fahrende Fahrzeuge sind oder Fahrzeuge, die irgendein Level dazwischen haben, zwischen 0 und 5, ob sie Diesel-, Ottomotor getrieben sind, elektromotorisch angetrieben sind, ob das mit Brennstoffzellen oder Batterien erfolgt. Egal welcher Typ es Fahrzeuge ist, diese Fahrzeuge müssen zunächst einmal produziert werden, bevor sie überhaupt als Transportmittel und Mobilität zur Verfügung stehen. Das heißt, die Themen, die jetzt Cybersicherheit ansprechen, ist aus meiner Sicht einerseits ein Thema eines Fahrzeugs im Betrieb, wo diese Sicherheit zum Beispiel gewährleistet sein muss, spielt aber auch, das haben wir zum Beispiel in dem ergänzenden Positionspapier jetzt über Wertschöpfungsnetzwerke herausgearbeitet, am Beispiel hybrider Bauteile. Wenn also ein Automobilhersteller Bauteile mit bereits integrierter Software bezieht, muss also auch dort ein Qualitäts- Sicherungsprozess gegeben sein, dass nicht diese Bauteile in Anführungsstrichen schon infiziert sind und dann diese Fehler oder diese Lücke praktisch in das Gesamtfahrzeug hineinwandert. Denn das ist klar, das wissen wir, die Anforderungen an ein Automobil sind immer noch sehr, sehr hoch. Es ist ein sehr komplexes Produkt, wenn es in der Serie gefertigt wird, und es gibt eben, weil aufgrund der Dinge, wie es ein Automobil ist, wie es ist, Personen befördert, mit höherer Geschwindigkeit befördert, eben nicht diese Option, naja, dann starten wir das System halt neu. Kennen sicherlich noch diesen, ich glaube, inzwischen 20, 25 Jahre alten Disput zwischen General Motors und, gute Güte, wie jetzt Bill Gates, mir fiel doch der Gründer von Microsoft gerade nicht ein, wo die Antwort war, also wenn die Autoindustrie Schritt gehalten hätte mit der Entwicklung der Mikroelektronik und der Computertechnik, dann wäre und die Entgegnung von GM war damals einer der Punkte war, dann würden wir rechts ranfahren, würden sagen, allgemeiner Systemfehler und neu starten. Das ist keine Option für ein Automobil. Also insofern sind diese Themen da. Wir vertreten jetzt mit der Allianz Automobilproduktion so ein bisschen diese Seite, dass ja, auch die Produktion sich verändern wird, erheblich verändern wird durch verschiedenste Faktoren, die von Markt herkommen, die vom Menschen herkommen, die aber auch sehr stark von der Digitalisierung getrieben sind. Und wenn man bedenkt, wie Fahrzeuge hergestellt werden, dann würden jetzt die Automobilproduktioner wahrscheinlich auch an vernetzte Produktion, an hochgradig flexible, effiziente Produktion denken, mit vernetzten Maschinen, mit 5G und Industrial Internet of Things, mit fahrerlosen Transportsystemen, die möglicherweise zu Montagestationen fahren, nicht über Induktionsschleifen im Grund, sondern über Sensorik, Kamera, Radar, LiDAR gesteuert. Also insofern, das alles wird auch die Art und Weise, wie produziert werden wird, verändern. Das ist, glaube ich, sicher.
Jetzt ist es doch aber auch so, dass nicht nur Software inzwischen ein größeres Feld einnimmt im Automobil, auch in der Nutzung danach. Letztendlich sagt mir der Byton zum Beispiel, bei dem ich heute war, sagt mir, naja, wenn wir die Kiste sozusagen verkauft haben, dann fängt eigentlich erst unser Autoleben an. Also wir schicken dann Over-the-Air-Updates etc. pp. Das ist ja am Ende aus meiner Perspektive auch Automobilproduktion. Oder ist es das dann schon nicht mehr?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Grenzziehung, wo wir hatten, wenn man jetzt in der VW-Sprache bliebe, jetzt gedanklich den Zählpunkt 8 als Ende der Automobilproduktion gedacht. Man kann darüber streiten, ob also eine Ersatzteilproduktion und Aftermarket noch darunter fällt, ob ein Recycling am Ende des Lebenszyklus eines Fahrzeugs praktisch eine umgekehrte Produktion im Sinne einer Zerlegung und Wiederverwertung dazu führt, ob man Outbound Logistics, die fertigen Fahrzeuge zum Händler oder zum Kunden noch dazu zählt. Aber im Großen und Ganzen gesagt, dann ist der Herstellungsprozess beendet. So war es ja traditionell. Und dann wird das Fahrzeug zum Verkehrsmittel. Und dann haben Werkstätten, Versicherungen und alles, was Downstream-Aktivitäten sind, noch Wertschöpfungspotenziale. Der Hersteller in der Regel, wir haben vorhin kurz über die Banken gesprochen und die Finance-Arme der Hersteller, die ja dazu gegründet worden sind zur Finanzierung. Aber im Großen und Ganzen, in der klassischen Denke, wäre dann die Automobilproduktion an der Stelle beendet. Jetzt ist das Thema, was Sie anschneiden, Over-the-Air-Updates, mit dem, was wir sehen, steigender Elektronikanteil an Fahrzeugen, zunächst in Hardware sehr viel, aber auch zunehmend mehr in Software, dass einen kontinuierlicheren, wie sagt man denn auf Neudeutsch, Revenue Stream dort erlauben würde für die Hersteller, als es in der Vergangenheit war. Denn ein Fahrzeug, wenn es denn dann gebaut ist als Hersteller, habe ich nur einmal verkauft. Das Kalkül von Mobilitätsanbietern, wie es ein Uber ist, wäre natürlich, da beginnt, also wie Sie gesagt haben, da beginnt das Geschäft eigentlich erst und das Fahrzeug verdient in dem Sinne ein Multiples des ursprünglichen Herstellungs- oder Verkaufspreises im Nachgang. Und das ist, glaube ich, auch das, was im Grunde genommen die Beteiligten in der Branche sehen. Sehr stark die auf Herstellerseite, aber auch zunehmend auf Zuliefererseite. Wenn man also sieht, dass die Großen unter den Zulieferern Konzepte für People Mover autonom fahren, wenn man das heute kurz auf den Pressekonferenzen, auf denen ich nur quasi en passant war, sieht, aber das wäre, glaube ich, vor 10 Jahren noch unvorstellbar gewesen, dass ein großer Tier-One-Zulieferer da sagt, und hier ist unser Konzept für einen autonom fahrenden People-Mover. Wenn man gesagt hätte, das ist gar nicht das Kerngeschäft eines Zulieferers, der Komponenten, Module, Systeme zuliefert, gegebenenfalls auch als Systempartner mitentwickelt, sehr früh in der Basis, aber jedenfalls nicht in dieser Grenze überschreitet, in die komplette Fahrzeugfertigung und dann auch noch ein Betreiberkonzept dazu anzubieten.
Herr Hösemann, letztendlich ist es doch so, ich baue mir inzwischen als Hersteller ein Auto zusammen, was zu großen Teilen aus Elektronik besteht, deutlich mehr als je zuvor. Da stellt sich zumindest die Frage, wie in Zukunft die Kompetenzen verteilt werden müssen. Also was muss ich als Hersteller vielleicht für mich machen? Was besorge ich mir, kaufe ich mir oder lasse ich außen entwickeln? Und wenn wir vielleicht noch einen Moment Zeit dafür haben, wie verändert sich das auch oder wie müssen sich die Kompetenzen derer verändern, die quasi so eine Autos dann auch zusammenbauen?
Ja, um damit anzufangen, ich denke schon, dass momentan neu sortiert wird, was Kernkompetenz ist und was bei Make-or-Buy-Entscheidungen auch dem Buy zugrunde fällt. Also Indikatoren dafür sind, wenn man sieht, wie viele Informatiker im Grunde genommen gesucht werden von klassischen Automobilherstellern, Zulieferern in dem Bereich. Also und da geht es im Regelfall ja um Software, also weniger um Hardwareentwicklung als eben wirklich um Software, die dabei immer bedeutender wird, sodass, glaube ich, das zumindest den Großen in der Branche bekannt ist und nicht unter dieser Chiffre, wir digitalisieren den Mittelstand, sondern wirklich von der Erfordernis im Produkt und im Produktionsprozess her, aber eben sehr stark auch im Produkt, diese Kompetenzen aufzubauen, um eben nicht abhängig zu werden davon. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt beispielsweise mit dem Schritt zur Elektrifizierung hin, nehmen wir mal an, mit dem Entfall eines verbrennungsmotorischen Antriebsstrangs ein Gutteil an Komplexität entfallen. Eine Vorstellung, dass ein deutscher Premium-Hersteller das gesamte Antriebsstrangkonzept elektromotorisch inklusive Steuerungseinheit von einem Zulieferer bezieht, wie wir das jetzt sehen, hätte ich auch vor 10 Jahren noch nicht für möglich gehalten, weil diese Antriebseinheit, und das ist jetzt nicht einmal der, der den Namen Motoren im Namen führt, aber jemand anders, dennoch dieses verbrennungsmotorische Antriebsstrang so sehr Kernkompetenz gewesen wäre, dass es nicht denkbar gewesen wäre, ohne weiteres das von einem Zulieferer zu beziehen. Das sehen wir jetzt bei elektromotorischen Antriebssträngen. So ähnlich kann ich mir das vorstellen, wird das für Software sein, wo es ein hartes Ringen darum geben wird, welche Kompetenzen man in-house braucht als Differenziator. Es gibt Stimmen, die da sagen, naja, so etwas wie höhere Fahrdynamik oder Leistung. Es gab andere Stimmen gehört, die gesagt haben, also im Grunde genommen Reichweite ist die neue Währung statt PS, elektrische Reichweite. Man hört von den Leuten, die Vorträge machen, im Regelfall, wenn die von ihren Kindern erzählen, da kommt mein Sohn, steigt in das Auto und sucht zuerst die Verbindung für sein Smartphone. Dem ist eigentlich egal, welche Leistung das Auto hat oder wie fahrdynamisch das ist. Der sucht ein Transportmittel. Also da wird vieles im Moment an Linien neu gezogen und ich glaube, der Prozess ist noch relativ offen. Wie der ausgeht, würde ich mich also zu keiner These hinleiten lassen wollen. Zweiter Teil Ihrer Frage, verändert das die Art und Weise, wie Fahrzeuge produziert werden? Braucht es da neue Kompetenzen? Ich glaube ja, aber aus einem anderen Treiber heraus, dass einfach die Art und Weise, wie diese Fahrzeuge gebaut werden und der Einsatz von, sagen wir so, digitalisierten Technologien neue Qualifikationen erforderlich machen wird. Also ein, glaube ich, ein höheres digitales Know-how bei den Beteiligten. Aber ein Auto bleibt, vielleicht bin ich da etwas altmodisch, ein Auto bleibt immer noch ein Auto. Wenn man diese Formulierung, ein Smartphone auf Rädern denkt, dann ist es immer noch ein Smartphone, was also, wie soll ich mal sagen, bei einmaligem Runterfallen nicht sofort kaputt gehen darf oder jedenfalls nicht bei Gefahr für Leib und Leben derjenigen, die dort drin sitzen und transportiert werden. Oder sich selbst transportieren, wenn sie noch selbst fahren. Das wird, glaube ich, immer ein Unterschied bleiben. Das Auto ist und bleibt das komplexeste in Serie gefertigte Produkt. Das mag sein, dass Mobiltelefone und Unterhaltungselektronik in ungleich höheren Stückzahlen gefertigt werden. Und jeder, der in der Branche ist, wird sagen, wie furchtbar komplex das ist und wie dynamisch die Branche im Vergleich zur Automobilindustrie. Aber fast jeder, der als neuer Hersteller von Fahrzeugen in diese Branche in die Phalanx der Bestehenden versucht einzudringen, merkt, wie schwer das ist. Also ob das ein Tesla ist, der durch die Production Hell gegangen ist. Also die Herstellung eines Fahrzeugs in Serie mit den Qualitätsstandards und den Effizienzanforderungen, die die Automobilindustrie hat, es macht nach wie vor eine hohe Eintrittshürde aus. Und die Anzahl neuer Entries sozusagen in den Markt ist immer noch relativ überschaubar, wo man eigentlich denken sollte. Und das merkt man ja auch, dass Apple selbst im Grunde genommen zunächst einmal einen Rückzieher gemacht hat. Wir alle haben gedacht, oh, vor 5 Jahren, demnächst gibt es die Ultimate Mobile Device, das Apple iCar und siehe da, der Apple merkt auch, vielleicht haben wir daran, vielleicht reichen die Fähigkeiten nicht, vielleicht ist es auch einfach nur unter Rendite-Gesichtspunkten uninteressant, sich in diesen Markt zu begeben, wo man sagt, man hat Rendite anderswo, die leichter zu haben ist. Aber die Komplexität, ein Automobil in Serie zu bauen, in einer Zuverlässigkeit, ist nach wie vor sehr hoch. Und ich glaube, da werden auch alle Beteiligten versuchen, sich entsprechend so zu wandeln, dass diese Hürde auch bestehen bleibt als Eintrittsbarriere für andere.
Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Hack the Roadjack, der Podcast von Intellica.de.